Amen.
Amen. Danke vielmals für die wunderschönen Lieder, für den Einstieg. Ich habe mich sehr gefreut, wieder mal bei euch sein. Wir haben heute eine richtige Predigerrochade. Der Dani predigt in Grosshöchstetten, der Jo Spiegler in Visp und ich bin bei euch. Und es ist immer schön, wieder einmal aneinander zu sein und zu schauen, wie ihr es macht, wie so eure Kultur ist. Man kann immer viel lernen. Und es ist immer eine grosse Freude. Ich freue mich schon wieder fest auf den 5. Juni. Weiss jemand, was am 5. Juni ist?
Taufe.
Taufe, genau. Super. Ich lade euch herzlich ein, euch Gedanken zu machen, wenn ihr den Schritt noch vor euch habt, ob es dran ist, am 5. Juni euch zu taufen lassen. Das ist immer ein wichtiger Meilenstein im Leben als Christ, dass man sagt, ich will wirklich mit Jesus leben, ich will das auch bezeugen von der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Und ich freue mich, dass wir zusammen das wieder durchführen können, FG Visp, FG Gwatt. Ich freue mich schon jetzt auf den 5. Juni. Betet doch auch dafür, dass Gott einfach das auch Leute aufs Herz legt und der Schritt dran ist das Jahr, dass wir ein wunderschönes Fest können feiern miteinander. Heute ist Karfreitag, wir denken das Sterben von Jesus. Hast du schon mal einen Menschen sterben gesehen? Die einen von euch haben das vielleicht schon miterlebt, bei ihren Eltern oder Grosseltern. Das ist immer ganz ein besonderer Moment. Ich habe letzten Sommer Abschied genommen von meinem Vater, er war 88 und war eindrücklich so für mich. Ich hatte eine sehr gute Beziehung zu ihm und er durfte einfach friedlich einschlafen. Ich konnte richtig gut noch von ihm Abschied nehmen. Es ist immer ein ganz bewegender Moment und auch ein Moment, wo nochmal so klar wird, was im Herz eines Menschen war. Weil so im Angesicht vom Tod wird man sehr ehrlich, oder? Da hört man auf spielen. Der Churchill, der Kriegsheld von England, hat am Schluss gesagt, was für ein Narr bin ich gewesen. Der Goethe, der grosse deutsche Dichter, hat gesagt, mehr Licht. Und der Religionsgründer Buddha hat gesagt, ich habe es nicht geschafft. Tragische Worte. Aber vielleicht kennst du Christen, die richtig getrost haben können sterben, im Frieden mit Gott, haben können heimgehen, weil sie gewusst haben, dass sie zu Jesus gehen und dass der Tod nur so ein Durchgang ist ins ewige Leben. Heute erinnern wir uns an das Sterben von Jesus. An seinen Tod am Kreuz. Er hat sein Leben gegeben, damit wir leben können. Und weißt du, was die letzten Worte von Jesus am Kreuz waren? Es ist vollbracht. Genau. Es ist vollbracht. Ich bin am Ziel. Der Kampf ist gewonnen. Und mich berühren die Worte von Jesus am Kreuz. Und ich möchte euch heute mitnehmen, am Fuß von dem Kreuz, auf Golgatha. Und wir wollen miteinander die letzten Worte von Jesus anschauen, die er gesagt hat. Es hat viele Augen und Ohrenzeuge gehabt, die das miterlebt haben, das Sterben von Jesus. Und du kannst heute Morgen einer von ihnen sein. Einer von ihnen werden. Vielleicht kommt dir heute Jesus auch noch mal ganz besonders näher. Und das ist mein Wunsch und mein Gebet für dich heute Morgen. Wenn wir über die letzten 7 Sätze von Jesus kurz vor seinem Tod am Kreuz gesagt haben, wenn wir die miteinander anschauen. Ich habe ein paar Bilder mitgebracht zu jeder Aussage von Jesus. Ein Bild, das das auch so symbolisch darstellt. Das erste Wort, wo Jesus gesagt hat am Kreuz, Lukas 23, Vers 34, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist ein priesterliches Wort. Ein Wort, das uns tröstet. Und es ist das erste Wort, wo Jesus nach langem Schweigen sagt. Er betet für seine Feinde. Kein Wort über sich selber. Er denkt nur an die anderen. Die Funktion von Jesus Christus als Priester kommt da zum Ausdruck. Er droht nicht. Er bittet um Vergebung für die römischen Soldaten, die ihn ans Kreuz genagelt haben. Es war nicht die Art von Jesus, da noch ein wohlformuliertes Gebet für die ganze Menschheit sprechen. Er meint da vor allem die, die ihn ans Kreuz geschlagen haben. Aber weisst du was? Genau wegen dem haben die Worte noch viel stärkere Bedeutung für unser Leben. Ich glaube, dass Jesus in dem Moment etwas vom Zorn von Gott über die Menschen gespürt hat, die seinen Sohn umbringen. Und Jesus schickt ein Stossgebet zum Himmel. Und eigentlich bin ich, sie mir, gar nicht besser als die Soldaten, die da Jesus ans Kreuz geschlagen haben. Denn auch wir brauchen die Vergebung. Auch wir brauchen die Vergebung. Jeden Tag wieder neu. Bis ans Ende von unserem Leben. Und ich will Jesus heute neu dafür danken, dass er mir vergibt und damit mein grösstes Problem, nämlich mein Schuldproblem, gelöst hat. Dass ich nicht mit so einem schweren Schulterrucksack das ganze Leben rumlaufen muss, sondern dass ich ihn abgeben darf. Dass ich ihn Jesus geben darf. Ein zweites Wort von Jesus am Kreuz. Ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Lukas 23, 43. Das ist ein königliches Wort. Ein Wort, das uns Mut macht. Und das Wort ist in die beiden mit Jesus gekreuzigten Mörder gerichtet. An einen von diesen beiden. Die Funktion des Königs kommt dafür, der König, der auch richterliche Gewalt hat, der entscheidet darüber, wer zum Vater kommt und wer nicht. Das Gericht ist Jesus Christus allein von seinem Vater übergeben worden. Und der Sünder ist errettet. Obwohl er erst in allerletzter Minute den Weg zu Jesus Christus gefunden hat. Und der andere, der genauso nahe bei Jesus ist, auf der anderen Seite am Kreuz hängt, ist doch so weit weg von der Erlösung. Man kann also nahe bei Jesus sein und doch nicht gerettet werden. Auf den Glauben kommt es an, auf die persönliche Beziehung, dass man vor Gott erkennt, ich schaffe es nicht aus eigener Kraft, ein Leben zu führen, wo Gott gefällt. Denk an mich, Jesus. Vergib du mir. Sieg du mein Herr. Und man kann durch seine eigene Schuld so fern von ihm sein und doch gerettet werden. Wie es der eine Verbrecher da erlebt hat. Und das Wort macht mir Mut. Es ist heute nicht spät, um zu Jesus zu kommen. Und zu sagen, Jesus, denk an mich. Vergib du mir. Ich brauche dich. Die Tür steht weit offen. Und es ist immer noch Zeit, um durch die Türen durchzugehen. Und zu sagen, Jesus, sei du mein Retter. Ich möchte mein ganzes Vertrauen auf dich setzen. Unsere Sünde ist nie zu gross, als dass sie nicht durch Jesus vergeben werden kann. Ich wünsche den Kindern gute Zeit, dass Jesus euch auch begegnet in eurer Gruppe. Und ich frage dich heute Morgen, wo stehst du? Bist du nahe dran bei Jesus? Hast du vielleicht schon viel über ihn gehört? Oder hast du den Schritt wirklich gemacht? Meine bald 9-jährige Tochter hat vor 2 Wochen nach einem Lobpreisgottesdienst gesagt, als ich sie ins Bett habe, Papa, ich will eigentlich jetzt noch mein Leben Jesus geben. Das war ganz interessant. Wir haben den Lobpreisgottesdienst gehabt, wir haben den Abendmahl gefeiert. Und dort sind die Kinder auch immer, können sie teilnehmen am Abendmahl, an dem Morgengottesdienst ist es nicht so. Oder dort sind sie gar nicht dabei. Und dann habe ich ihr dem voraus schon gesagt, Geld dabei, das Abendmahl ist für Menschen, die Jesus in ihr Leben eingeladen haben. Und dann habe ich gemerkt, sie anfangen zu rattern in ihrem Kopf. Und sie hat eigentlich gesagt, sie möchte in dem Sommer im Adonia-Lager Jesus einladen und so. Und hat sich das schon vorgenommen und ihre 3 Geschwister, die haben den Schritt schon gemacht. Und dann hat sie dann aber nach dem Abend und nachdem sie dann das Abendmahl genommen hat, hat sie gesagt, so, jetzt ist Zeit. Und ich kann ihr das dann erklären und eine Zeichnung machen und ihre Bibel hat sie dann das eingeschrieben. Und es ist so wunderschön, wenn man sein eigenes Kind darf zu Jesus führen. Hat mich sehr, sehr bewegt. Wie sie, ja, dass sie im kindlichen Alter irgendwie verstanden hat und gemerkt hat, jetzt ist der Moment gekommen, um diesen Schritt zu machen. Ein drittes Wort von Jesus am Kreuz. Er soll jetzt dein Sohn sein. Johannes 19, Vers 26. Ein seelsorgerliches Wort. Wir sind sündige Menschen. Jesus stirbt nicht nur für uns, sondern auch für seine Mutter. Wo Jesus seine Mutter gesehen hat, hat er bei ihr den Jünger gesehen, den er lieb gehabt, den Johannes, und hat zu der Maria gesagt: Frau, das ist jetzt dein Sohn. Und dann sagt er zum Johannes: Schau, das ist jetzt deine Mutter. Jesus bringt zum Ausdruck, alle menschlichen Bindungen zwischen ihr und seiner Mutter, die sind mit seinem Tod beendet. Die sind wie verrissen. Und jetzt ist sie eine Frau wie alle anderen auch. Und in dem Augenblick, wo sich der Sohn für die ganze Menschheit zum Opfer gibt, wird auch für seine Mutter eine Erlösung geschaffen. Sie hat Erlösung nötig. Maria ist ein Mensch wie wir auch. Und Jesus Christus stirbt für alle Menschen. Er denkt nicht an sich. Er hat die anderen im Auge. Bis am Schluss. Er sieht seine Mutter allein und er will ihr eine Hilfe geben. Über seinen Tod raus, dass sie versorgt ist, dass jemand schaut für sie. Der Josef ist ja schon früher gestorben, man hört nicht mehr von ihm. Und da kommt die zärtliche Fürsorge von Jesus zum Ausdruck. In seiner Sterbestunde für seine Mutter, da steht Maria unten an dem Kreuz, müsst ihr euch das vorstellen, oben ihr sterbender Sohn, 33 Jahre alt, im besten Alter. Und es wird so deutlich in dem Moment, wie Jesus seine Mutter innigst geliebt hat. Und wie er nicht zu ihr sagt: Mach's gut, wir sehen uns dann im Himmel wieder. Sondern wie er handfest für sie sorgt. Und weißt du, was das für dich bedeutet? Jesus sagt da zu uns nicht einfach: Viel Glück, mach's gut, bis im Himmel. Sondern er sagt zu dir und mir: Dein Leben ist in den Händen von Gott sicher. Und ich sorge für dich. Ich sorge für dich. Er liebt uns so fest, auch wenn es Tage gibt, wo wir das Gefühl haben, Gott sei weit weg. Er ist mit uns. Ein viertes Wort. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Markus 15, Vers 34. Ein Schrei, wo durch Mark und Bein geht. Eli, Eli, Lama, Asabtani. Aramäisch und heisst: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann kommt die dreistündige Finsternis über das Land. Handelt sich um ein natürliches Ereignis? Eine Sonnenfinsternis vielleicht? Ich habe nachgelesen, dass es rein wissenschaftlich vermutlich keine gewöhnliche Sonnenfinsternis gewesen sein kann. Wie kann man sich das erklären, die Finsternis über das ganze Land zur Zeit vom Tod von Jesus? Da wird deutlich, worin die Schwere von seinem Leiden von Jesus bestanden hat. Die Finsternis hat gedauert von Mittag um 12 Uhr bis am Nachmittag um 3 Uhr. 3 Stunden lang. Am 3 Uhr war die Todesstunde von Jesus. Und es ist so wie die Finsternis vom Satan. Seine Finsternis bricht ins Sichtbare rein. Und der Ausruf von Jesus wird von verschiedenen Beobachtern berichtet. Er hat auf die Leute beim Kreuz vermutlich am meisten Eindruck gemacht. Was bedeutet die Klage? Die Bibel redet vom Innenander, von der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Und den Menschen wird am karfreitigen Blick in die Finsternis ermöglicht. So massiv wirkt Satan mit seinem höllischen Herr auf Jesus sein, um ihm in der letzten Stunde sein Ja zum Vater zu entreissen. In dieser Todesstunde, wo sich der Vater von Jesus abwendet. Gott ist der heilige Gott. Und in dem Moment hat Gott Schuld von der ganzen Menschheit. Von allen, die gelebt haben. Jesus, Sohn von Gott, erlebt für uns, er leidet für uns die Gottverlassenheit. Und der seelische Schmerz war bestimmt noch viel, viel schlimmer gewesen, weder die körperlichen Qualen mit den Nägeln und das langsam Ersticken am Kreuz. In diese Situation sucht sich Satan zum letzten Mal Jesus zu halten. Jetzt wieder mal Sünden schlagen. Die Strafe liegt auf ihm, aus was wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Oder in Kolosser 2 schrieb der Paulus: Gott hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Der Satan denkt juristisch. Er besteht auf seinem Recht. Er ist der Fürst der Welt. Ich bestehe darauf, dass die Menschen mein Eigentum bleiben. Und Jesus heftet die Urkunde ans Kreuz. Damit ist sie ungültig. Nachdem er die Macht entwaffnet hat, stellt er sie öffentlich zur Schau. Und die Finsternis ist der öffentliche Triumph von Jesus Christus über die Macht der Finsternis. Gott hat Menschen die Finsternis miterleben lassen, damit sie einen Einblick bekommen in die wirklichen Zusammenhänge und Hintergründe von seinem Tod, wenigstens ein bisschen etwas von dem können erahnen. Jetzt ist der Sieg über die Finsternis endgültig entschieden. Und ich will das Geschehen noch mit einem anderen Vergleich erklären. Stell dir vor, an einem schönen Morgen stehst du auf, willst rausgehen zu deinem Haus aus, aber du bringst die Türe nicht auf und du merkst, da liegen Riesenberge voll Abfallsäcken. Irgendein Nachbar hat sich erlaubt, seinen ganzen Mist bei dir abzuladen, vor deiner Hütte. So eine Frechheit, oder? So eine Frechheit. Seine ganzen Abfallsäcke liegen vor deiner Haustüre. Und auf einmal hörst du so eine Stimme in deinem Kopf, die sagt, und wenn schon? Was ist das schon? Und du siehst einen Hügel mit einem Kreuz und einen Mann, der in Todesqualen angenagelt an dem Kreuz hängt. Jesus, der laut ruft, komm zu mir, bring mir all deine Fehler, bring mir all dein Mist, dein Abfall, dein Sündenmüll, deine gebrochenen Versprechungen und deine Verletzungen. Ich werde das alles für dich wegschaffen, auch wenn andere dich mit ihrem Müll belastet haben. Ich habe die Abfallmarke mit meinem Leben bezahlt. Du musst dich nicht mehr darum kümmern. Du darfst es bei mir entsorgen. Du darfst es bei mir am Kreuz lassen. Du musst es nicht mehr mitnehmen. Das bedeutet Karfreitag. Ein fünftes Wort von Jesus am Kreuz. Ich habe Durst. Johannes 19, Vers 28. Ein menschliches Wort, das uns Mitleid empfinden lässt. Nach dem Kampf, der Aufschrei, jetzt noch durchzuhalten bis ans Ende. Der Betäubungstrank aus Myrrhen und Wein, den sie ihm vor der Kreuzigung angeboten haben, hat Jesus abgelehnt. Er wollte den Kampf bei vollem Bewusstsein bis zum Ende durchstehen. Und er hat gewusst, dass er seine ganze Kraft gebraucht hat. Und jetzt will er einen kleinen Schluck und erfüllt dadurch ein Psalmwort, Psalm 22, was heißt: Ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst. Mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt mir am Gaumen. Und du legst mich in des Todes Staub. Das sollen die zerbrochenen Becher auf dem Bild andeuten. Jesus hat Durst. Und das erinnert uns an eine Geschichte. Die Begegnung von Jesus mit der Frau am Jakobsbrunnen, Johannes 4. Die Frau, die für ihre Umgebung zumutig war, die nicht verheiratet war, aber schon 5 Männer hatte. Es war viel Gift in ihrem Leben. Verhaltensweisen, die sie langsam kaputt gemacht haben. Und da bietet ihr Jesus sauberes, frisches und gesundes Wasser an. und sagt zu ihr, jeder, der von normalem Wasser trinkt, wird bald wieder Durst haben. Aber das Wasser wird zu einer Quelle, die bis ins ewige Leben hineinfließt. Das Wasser, das ich dir gebe. Das Wasser vom Leben. Und vielleicht ist der Wunsch von Jesus so etwas wie eine Stabsübergabe. Jetzt sind ihr dran, den Menschen die Quelle vom Lebenswasser bei Gott zu zeigen und ihnen zu trinken zu geben. Ich glaube, es ist eine Aufforderung von Jesus an uns heute. Ich habe Durst. Und wenn du meinen Durst löschen willst, dann gib den Menschen in deinem Umfeld von dem lebendigen Wasser, das du von Gott bekommen hast, weiter. Erzähl ihnen, wo du das frische Lebenswasser gefunden hast, wo du deinen Lebensdurst hast können stillen. Ein sechstes Wort, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist, Lukas 23, Vers 46. Kurz bevor Jesus das gesagt hat, sind verrückte Sachen passiert. Wie gesagt, die dreistündige Finsternis über das ganze Land. Mit am Tag. Das sind zu Gott kommen. Der Moment der Gottverlassenheit ist vorbei. Und Jesus weiss, in den Händen von meinem Vater ich gut aufgehoben. Wenn ich mir das so bewusst wird, dann kann ich heute am Karfreitag nur da stehen und sagen, danke Vater. Danke Vater, dass du es hast. Zu seinem Vater. Er ist als der Sohn nicht mehr allein gelassen. Er ist wieder mit dem Vater zusammen. Und er weiss, dass er zum Vater gehen darf. Kein Wort von Bitterkeit, dass er ihn allein gelassen hat. Der Moment zwischen ihm und dem Vater ist es wie vorher. Nichts trennt die beiden mehr. Und Jesus weiss, der Preis verzündet ist zahlt. Satan ist besiegt. Gott zu Gott, was Adam und Eva zug ist, ist wieder offen. Der tiefe Graben zwischen Gott und den Menschen hat wieder eine Brücke bekommen. Und die Brücke heisst Jesus Christus. Jesus ist in den Riss hineingestanden, hat die Kluft überbrückt zu Gott. Und noch ein letztes Wort. Es ist vollbracht. Johannes 19, Vers 30. Der Dornenkranz, wo die Soldaten Jesus auf den Kopf gedrückt haben, um ihn damit zu quälen und zu demütigen, wird zu einem Siegeskranz. Jesus hat den Kampf gegen Satan gewonnen. Er hat den Tod und die Finsternis besiegt. Und im unteren Teil vom Bild sieht man noch, wie es dunkel ist, der Querbalken vom Kreuz. Und manchmal sehen wir auch in unserem Leben noch so vieles, was mangelhaft ist, wo dunkel ist. Aber weiterhin ist das Licht. Das Licht, wo wir darauf zugehen, unsere Hoffnung. Und es tut gut, im Alltag immer wieder auf den strahlenden Siegeskranz, wo Jesus da hochhebt, auf den zu schauen. Es ist vollbracht, das Wort vom Sieg. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Er hat den Kampf, den sein Vater ihm aufgegeben hat, gegen die Macht der Finsternis geführt und hat gesiegt. Unsere Erlösung, die Versöhnung mit Gott ist vollbracht. Wir haben wieder Zugang zu Gott durch seinen Sieg. Jetzt ist Friede zwischen Gott und den Menschen. Jesus lebt. Und das ist etwas, was auch mit dem die erhobene Hand mit dem Siegeskranz ausgedrückt wird. Wenn Jesus sagt, es ist vollbracht, dann bedeutet das nicht einfach das Ende, sondern eigentlich erst der Anfang von einem völlig neuen Abschnitt in der Geschichte der Menschheit. Und wenn ich mir Gedanken mache über Die letzten Worte von Jesus vor seinem Tod, dann spüre ich sehr viel von seinem Herzschlag. Nimm dir doch während diesen Ostertagen mal einen Moment Zeit. Am Fuß von dem Kreuz stehen zu bleiben und über die Worte von Jesus nachzudenken, was sie für dich persönlich bedeuten. Auf Jesus zu hören, was er dir ganz persönlich sagen möchte. Und so bleibt Karfreitag und Ostern nicht einfach ein gewöhnlicher Feiertag, der alle Jahre wieder ist, sondern er wird zu einem kostbaren Geschenk, wo uns die Liebe von Gott so handgreiflich zeigt, dass man nur ehrfürchtig vor Gott stehen und können sagen, wie habe ich das nur verdient? Danke dir, Jesus Christus, dass du den Weg gegangen bist bis am Schluss. Ich danke dir, dass du dich selber nicht verschont hast, sondern dass du schon uns gesehen hast, uns geliebt hast, deine Hände durchbohren lassen hast und deine Füße, damit wir wieder zum Vater kommen können, damit der Weg wieder frei ist. Ich danke dir von ganzem Herzen. Herr, lass uns die Worte noch unsere Herzen berühren. Dass wir uns nie an das gewöhnen, was du an Karfreitag für uns da hast. Dass uns das einfach immer wieder tief, tief bewegt. Und wir einfach nur dankbar können staunen und können sagen, danke Jesus. Ich verstehe es zwar nicht, wie du das alles gemacht hast, aber ich staune und ich danke dir. Und ich nehme es persönlich für mich an. Danke, Jesus, dass wir all unseren Sündenmüll einfach bei dir abladen dürfen. Und dass du neues Leben schenkst. Dass du neue Hoffnung schenkst, auch wo wir manchmal in unserem Leben noch so viel Altes sehen. Noch viel Schwieriges und Dunkles. Aber dass dein Licht da drin aufleuchtet und dass durch deinen Tod und durch dein Sterben einfach aus Böse endgültig besiegt ist. Ich danke dir, Jesus, für deine Macht, auch in unserem Leben. Amen. Wir hören auf ein Vortragslied, Forever. Danke vielmals.